Nostalgie. Die Sehnsucht nach dem Gefühl von gestern, verklärt vom Sandstrahl der Zeit, der alles Kantige abschleift, alles Gefährliche besänftigt, alles Widersprüchliche zähmt. Dennoch erliegen Biografen und selber Lebensbeschreiber immer wieder der Versuchung, Unebenheiten zu glätten, das Langweilige zu dramatisieren, das Unlogische zu erklären, über das Unbekannte zu spekulieren.
Dvaniwala. Eine Spurensuche von Sandeep Bhagwati.
When my father was in his college days.
Interview Samir Dublay.
When he was working on a project.
Als mein Vater im College war, als er einmal an einem Projekt über Klang arbeitete, brach eines Tages plötzlich eine Diskussion zwischen seinen Professoren aus über einen Kollegen, einen Inder, der vor einigen Jahrzehnten zum Studium nach Deutschland gegangen war. Von dort zurückgekommen, arbeitete er im selben Labor, zu dem damals auch diese Professoren gehörten. Und mein Vater erzählte mir, dass seine Professoren von den Klängen, die er aufnahm und seinen Kollegen vorspielte, sehr befremdet gewesen sein sollen.
Prolog.
Merkwürdige Klänge.
Experimente mit der Wahrheit.
Von meinem Vater habe ich einiges über diese Person namens Dvaniwala gehört. Und allmählich wurde sein Name Dvaniwala gleichbedeutend mit dem einer mythischen Gestalt.
The idea of the Sutra as core, Dvaniwala's experiments with sonic truth, ein Essay aus dem Jahr 2007, verfasst von keinem Geringeren als dem Doyen der indischen Musikologie, Professor Ashok Ranade. In seinem späten Essay hatte er eine Figur aufgegriffen, von der man nicht sagen kann, dass sie in Indiens Kulturszene vergessen gewesen sei. Vielmehr war sein Werk dort nie wirklich rezipiert worden. Erst dieser Essay, 40 Jahre nach Dvaniwalas mutmaßlichem Tod publiziert, brachte ihn ins Bewusstsein der neuen, nunmehr global agierenden Kunsteliten Indiens. Der Kulturkritiker, preisgekrönte Dichter und Übersetzer Ranjit Hoskote sagte mir einmal:
Well, Sandeep, some people become myths because they're very salient and there is a publicity machine around them.
Nun, Sandeep, manche Leute werden zu Mythen, weil sie hervorstechen und eine Publicity-Maschine um sie herum entstanden ist. Und andere werden genau aus dem gegenteiligen Grund zu mythischen Figuren, weil sie ungreifbar bleiben. Man spürt ihren prägenden Einfluss, aber man weiß von ihnen nur Fragmentarisches.
Welche Blüten dieser Einfluss im gegenwärtigen Indien treibt, lässt sich an den Ausführungen des klassischen Sängers und selbst neugierigen Experimentators Samir Dublay ermessen, in denen Dvaniwalas Arbeit sofort in klassische indische Philosophiekonzepte eingebettet wird.
Laut der indischen Mythologie wurde Dvani im Nichts erzeugt. Und dieses Nichts wurde mit Dvani gefüllt, weil ein Brahmane eines Tages den Willen hatte, etwas auszudrücken mittels der Ausdruckskraft Vak. Vak.
Vak.
Vak.
Because the Brahman willed Vak one day that he wanted to express something. So the expressive power
Vak. Und so kam Dvani aus jenem Nichts, das wir
Shabda
nennen.
Dabei ist das wirklich Besondere an Dvaniwalas Ruf als Klangkunstpionier, dass niemand, der heute darüber spricht, jemals Dvaniwalas Kunst gehört haben kann. Seine Kompositionen, die er nur Sutras nannte, sind verschollen und bislang nirgendwo wieder aufgetaucht. Alles, was man gefunden hat, sind Skizzen, Planzeichnungen, komprimierte, gedichthafte Beschreibungen.
Dvaniwala, Sutra 3, Shivaji Park. Die Listen der Krähen. Immer beginnt es mit Krächzen, erst zögernd und ferne, dann grell und nahe am Ohr. Eine Antwort, Bestätigung, Zustimmung, Stempel, okay. Dann wieder Krächzen, exakt moduliert, weiträumig über dem Park aufgespannt, auf den Bäumen ringsum rezitierend, Index, Tabellengestrüpp, Katalog, Litaneien. So führen sie Buch mit glattöligem Hinterkopf, akkurat prononciert, alle Felder ausfüllend, alle Frequenzen abdeckend, Leerstellen schwärzend, als gäbe es nichts als ihr penibles Aufzählen, nichts Neues, nichts Altes, keine unbedingt nötige Wahrheit jenseits des Krächzens.
Wir wissen, dass es da jemanden gab, der vielleicht weit über seine Zeit hinausschaute.
Mathildenhöhe.
Ein Sommernachmittag im Jahr 1960. Darmstadt. Seit Jahren bekannt bei indischen Studenten als die Stadt mit einer der besten technischen Hochschulen Deutschlands. Auch mein Vater studierte Chemieingenieurwesen hier. Und an jenem lichtdurchfluteten Sonntagnachmittag ging er spazieren. Spazieren gehen, das war eine deutsche Marotte, die er hier aufgeschnappt hatte. Im Bombay seiner Jugend war man praktisch nie spazieren gegangen. Draußen war es viel zu heiß und staubig. Bei ihm war ein Bekannter, ebenfalls indischer Student. Sein Name war angeblich Deepak Gandharva. Angeblich, weil, so heißt niemand wirklich. Deepak Gandharva, das ist in etwa so, als würde hierzulande jemand Amadeus Genie heißen. Jedenfalls gehen die beiden durch Darmstadt und steigen irgendwann auch langsam die Mathildenhöhe empor auf den Fünffingerturm zu. Zwei junge Inder, beide Anfang 20, heftig gestikulierend. Gegenstand ihrer Gespräche ist Homi Jahangir Baba, der berühmteste Physiker Indiens, nach dem sogar ein eigenes Phänomen benannt ist, die Baba-Streuung. Homi J. Baba, Gründer und Leiter des indischen Kernforschungsprogramms und gleichzeitig ein großer Förderer modernster Kunst- und Musikkenner. Deepak Gandharva bewundert ihn unbändig. Ein echter Renaissance-Mensch, ruft er aus, und vertritt gegenüber meinem Vater die These, dass ein ernsthafter Wissenschaftler heutzutage auch immer ein Künstler sein müsse. Mein Vater deutet vorsichtig an, dass sein Freund Gandharva weder über Babas immenses Familienvermögen verfüge, noch irgendwelche wahrnehmbaren malerischen Talente habe. Er habe ihn jedenfalls noch keine einzige Zeichnung ohne Lineal in der Hand anfertigen sehen. Gandharva will gerade etwas Ungehaltenes entgegnen, da werden sie von einem merkwürdigen Klang unterbrochen.
Die Probe.
Ein merkwürdiger Klang. Eigentlich erinnert er an ein elektronisches Signal, eine Art Sirene, aber er dauert viel länger an und verändert sich ständig. Eine Fehlfunktion vielleicht? Oder ein Alarm? Sollen sie vielleicht Hilfe leisten? Gandharva und mein Vater stehen direkt unterhalb des Fünffingerturms, der die Mathildenhöhe schmückt. Zu ihren Füßen liegt ausladend das noch immer halb zerbombte Darmstadt. Von dort kommt der Klang aber nicht, nein, eher aus der Kunsthalle hinter ihnen. Wo war denn nochmal der Eingang? Sie rennen um das Gebäude herum auf die andere Seite. Hier steht eine Türe offen. Der Klang ist lauter. Nun besteht er aus lauter Piepstönen, die wie Irrwische durch die Luft schwirren. Aus der Sonne in das Dunkel eintretend sehen sie nicht Skulpturen oder Bilder, sondern Stuhlreihen und eine Bühne, darauf ein paar Techniker, die an Geräten hantieren. Der Klang kommt von dort. Mein Vater, der Ingenieur, ist fasziniert. Geht es hier um eine akustische Vermessung des Raumes? Ganz offensichtlich soll hier am Abend ein Konzert stattfinden. Deutschland ist, das hat er in seinen Jahren hier schon begriffen, ein Land, das alles sehr ernst und genau nimmt, besonders seine Musik. Es würde ihn nicht erstaunen, wenn man vor einem Konzert die Akustik des Saales genau vermessen. In diesem Moment steuert ein Mann auf sie zu. Hier muss ich eine Klammer einfügen. Es wäre natürlich für diese Geschichte schön, wenn dieser Mann Karl-Heinz Stockhausen gewesen wäre. Er hätte es sein können, jedenfalls nach der Beschreibung meines Vaters, der ihn als wild-eyed and intense charakterisierte und als a little arrogant. Aber diese Beschreibung wird wohl auf viele Komponisten von einst zutreffen. Klammer zu. Der Mann verbietet ihnen den Zutritt zur Probe. Eine Probe? »Wofür?« fragt Gandharva. »Für unser Konzert heute Abend.
Ich sehe keine Instrumente, sagt mein Vater. Der Mann lächelt überlegen. In Indien ist man ganz offenbar noch etwas hinterm Mond. Eine gute Gelegenheit zur Mission. Das ist neue Musik. Elektronische Musik. Wir machen sie mit diesen Instrumenten dort. Mikrofonen, Oszillatoren und Tonbändern, proklamiert er, nicht ohne Stolz darauf, technisch derart auf der Höhe der Zeit zu sein. Und das da ist wohl ein künstliches Echo? Rät Gandharva, auf eine Art Kommode deutend, vor der sich Dutzende von Tonbandschlaufen stauen, in barocken Kurven Muster bildend. Verblüfft bejaht der Mann. Vielleicht leben diese Inder doch nicht so hinterm Mond. Noch immer tönt das Fiepen und Grollen durch die Halle, ein gläsernes Klirren mischt sich hinein und ab und zu etwas Rumpeliges. Mein Vater hat genug gehört. Die Sache mit dem vermeintlichen Alarm ist geklärt. Er will wieder ins Freie, aber Gandharva rührt sich nicht, steht da wie in Trance, lauscht, betrachtet eingehend die elektronischen Geräte und hört mit geneigtem Kopf dem Mann zu, wie gesagt, vielleicht Stockhausen, der mit energischen Gesten auf ihn einredet. Seine Augen leuchten.
Die vormals für ihre wissenschaftlichen Durchbrüche berühmte Technische Universität Darmstadt war nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch ein Schatten ihrer selbst. 92% der Physiklabors waren zerstört, selbst in den frühen 60ern waren noch nicht alle Labors wieder in den innerstädtischen Campus integriert. Deepak Gandharva arbeitete in einem dieser ausgegliederten Labors an seiner Doktorarbeit über die nach dem indischen Physiker Homi J. Bhabha sogenannte Bhabha-Streuung. Er untersuchte die Korrelationen von Spin und Impuls in diesem Phänomen der Teilchenphysik, eine hochmathematische Arbeit, die aber auch praktische Anwendungen hatte. Man benutzt diesen Streueffekt, der beim Aufeinanderprallen eines Elektrons auf ein Positron entsteht, zum Beispiel um die Leuchtstrahlung in Synchrotronen zu messen.
Das ist ja zweiseitig, ne? Sandeep Bhagwati versucht im Gespräch mit Markus Gammel die Grafik der Sutra 11 zu deuten.
Drei Paneele.
Ah, die sind da aufgehängt.
Da steht Wall A, Wall B, Wall C. Und es ist auch, eine Location, also es steht hier Darmstadt, TU, Physics Labs Building, Hallway, Second Floor.
Er verbrachte immer sehr viel Zeit in seinem Labor in der Alisenstraße und mein Vater holte ihn manchmal zum Essen ab, das Gandharva über der Arbeit gerne mal einfach vergaß. Dabei stieß er auch immer wieder auf Zeugnisse von Gandharvas nagelneuer Passion. Klangforschung. Gleich nach der unverhofften Begegnung auf der Mathildenhöhe hatte Gandharva sich von der Uni ein paar Oszillatoren, einen Stapel einfacher Mikrofone, eine Sammlung kleiner Lautsprecher und verschiedene Kabelrollen beschaffen lassen und baute seitdem, quasi zur Entspannung vom Schreiben seiner Dissertation, in seinem Labor kleine Klanglabyrinthe auf.
Überhaupt Oszillatoren, die anderen scheinen keine zu haben. Ne? Die Pfeile gehen nur auf diese eine Wand hier.
Mein Vater hat einen wohl besonders beeindruckenden Besuch in Gandharvas Labor einmal lebhaft beschrieben.
Ja, aber hier kommen ja, aus der Wand A kommen ja die vier Oszillatoren.
Ja.
Und da kommen die Geräusche der Wand C.
Ja,
von der Straße in das Gebäude eintretend, gewahrt er, dass der ganze Flur mit kleinen Lautsprechern und ihren dünnen Zuleitungen verspannt ist. Ein veritabler Kabelsalat.
Ihn faszinierte offenbar die Streuung von Klängen.
Ashok Ranade.
Wie sie sich von einem Mikrofon an einer Stelle aufgenommen, in vielfältigen Feedbacks durch seine Architekturen aus Kabeln und Mikrofonen bewegten und dabei immer mehr verschwammen.
Und dazwischen läuft Gandharva mit verzücktem Gesicht hin und her und jagt seinen Klängen nach, die wie Irrlichter den Gang entlang zu schwirren scheinen. Jahakam Kirtahei, ruft er immer wieder aus. Es funktioniert! Es funktioniert!
Überhaupt beschäftigten Streu- und Verflüchtigungsprozesse ihn sehr. Wie etwas Konkretes und scharf Umrissenes durch den Aufprall der Wirklichkeit immer undeutlicher und verwaschener wird und sich irgendwann nicht mehr nachweisen lässt.
Die Kassetten.
Im Haushalt meiner Eltern, bei einem unserer vielen Umzüge oder wenn ich was im Keller suchte, stieß ich über Jahre hinweg immer wieder auf einen Schuhkarton aus Indien, fest verschnürt wie ein Paket. Mit Kuli geschrieben, fast eingraviert, standen irgendwelche Worte in Devanagari-Schrift darauf, die ich nicht lesen konnte. Und dazu in der Handschrift meines Vaters die Jahreszahl 1967. Wenn man ihn schüttelte, rasselte es darin ein bisschen. Irgendwann einmal, ich muss schon Teenager gewesen sein, fragte ich meinen Vater, was denn da stünde. Er sagte, da steht Dvanivalas Sutras. Beide Worte waren mir unbekannt. Und was heißt das? Das hat uns ein Freund geschenkt. Der hieß so. Kassetten mit Aufnahmen, die er in Bombay gemacht hat. Das machte mich neugierig. Ich bat, hineinschauen zu dürfen. 5 Kassetten lagen darin. Sie sahen anders aus als die, die ich kannte. Grundig-Kassetten, erläuterte mein Vater. Und er erzählte mir die Geschichte, wie damals in den 60ern auf dem Kassettenmarkt ein Streit um das richtige Format tobte. Die holländische Firma Philips hatte die MC erfunden und das deutsche Unternehmen Grundig brachte ein paar Jahre später auch eine auf den Markt. Sie hatte andere Abmessungen und eine andere Abspielgeschwindigkeit und konnte natürlich nur in Grundig-Rekorder eingelegt werden. Als Ehrendeutscher hatte sich mein Vater vor seiner Rückkehr nach Indien mit deutscher Qualitätsware eingedeckt. Klein- und Hummellautsprecher, eine Grundig-Stereoanlage und sich dazu ein paar Jahre später von seinem Schwiegervater den neuesten Grundig-Kassettenrekorder mitbringen lassen. Aber nur ein Jahr danach hatte Grundig seine Schlacht gegen Philips verloren. Das MC-Format, Marke Grundig, verschwand vom Markt. Mein Vater verkaufte seinen Rekorder bald wieder. Nur diese 5 Kassetten im Schuhkarton waren noch da. Vielleicht aus Nostalgie? Denn in der Tat schien dieser Herr Dvanivalas Sutras sich mit der Heimatstadt meines Vaters intensiv beschäftigt zu haben. Die Kassetten selbst waren zum Glück mit lateinischen Buchstaben beschriftet. Und so las ich Titel wie Juhu Beach, der beliebte Badestrand im Norden Bombays, oder Churchgate, der zentrale S-Bahnhof. Aber auch Irani Café, eine Art von Basisbedarfcafés, in denen überall in Bombay Literaten und Schulkinder saßen. Oder Pedda Road, eine der chronisch verstopften Nadelöhrstraßen der Inselstadt. Besonders erinnere ich mich an Shivaji Park. Dort steht noch heute das Haus meiner Großeltern. Gerne hätte ich diese Kassetten angehört. Aber das ging ja nun nicht mehr. Schade.
Dvanivala Sutra 5, Pedda Road. Unter dem offenen Fenster erstreckt sich die Straße, als Küste aus Kreischen, aggressiv schrillend, in massivem Kontrapunkt Menschen anbrüllend, Geräusch eingeschüchterte Wesen, in Klapperkaskaden, Knarzrasselgelärme, Frequenzen, Lautstärken, verlasterter Knastergesang. Wie all dieses Hupen von machtlosem Treiben in Krachmeere spricht. Aber auch von der Sehnsucht, die jenseits der ächzenden Schwärme Alternativen beschwört, zum Umtosten, Stagnieren und vom plötzlichen Abgang. Vielleicht in die Kunst, in die schärferen Sinnengefilde, in denen wir endlich das Lärmen verstehen, darin unsere Wirklichkeit lernen zu lesen.
Als ich vor einigen Jahren auf einer Indienreise meine Künstlerfreunde zum ersten Mal von Dvanivala und seinen verlorenen Klangexperimenten sprechen hörte, machte es nicht sofort Klick. Schließlich waren in meinem Kopf die Kassetten unter dem Namen Sutras abgelegt. Als ich endlich kapierte, rief ich meine Mutter an. aufgeregt, weil ich dachte, hier fänden sich bestimmt die letzten akustischen Spuren der verlorenen Werke Dvanivalas. Ich malte mir schon aus, wie ich die Magnetbänder aus den Kassetten herauspfriemeln, in Philips-Kassettengehäuse einbauen und dann digital erfassen würde. Die andere Geschwindigkeit ließe sich dabei leicht kompensieren. Meine Eltern waren gerade wieder einmal umgezogen. Keine Ahnung, wo der Schuhkarton jetzt ist. Du müsstest mal das Chaos hier sehen, sagte meine Mutter. Ob er bei der großen Entsorgungsorgie vor dem Umzug aus Versehen ausgesondert wurde oder ob er in einer der zwei Kisten war, die seit dem Umzug unauffindbar geblieben sind. Jedenfalls tauchte Dvanivalas Schuhkarton aus diesen Umzugswirren nie wieder auf. Ich stelle mir vor, dass er in einer Waadtländer Müllverbrennungsanlage verbrannt wurde und dass die Rußpartikel seiner gesammelten Werke jetzt auf einem Gletscher ruhen, irgendwo in den Schweizer Alpen.
Irgendwie wäre das passend, denn in denselben Schneewüsten war ja auch Dvanivalas Idol und Vorgesetzter Homi J. Bhabha einst gestorben. 1966 beim Absturz des Air India-Fluges 101 am Mont Blanc, auf dem Weg nach Wien zur UNO-Konferenz für die friedliche Nutzung der Kernenergie, deren Vorsitz Bhabha innehatte. Bhabhas Tod auf dem Höhepunkt seiner Karriere wird bis heute mit Verschwörungstheorien in Verbindung gebracht. Der CIA soll eine Bombe im Gepäckraum zur Explosion gebracht haben, um Indiens Atomprogramm zu verlangsamen. Allerdings könnte es auch eine Windböe gewesen sein, die das Flugzeug an einer Bergwand zerschellen ließ.
Klangexperiment Sutra 23, 21. Januar 1966. Zwei Oszillatoren mit Lautsprechern stehen in der Mitte des Zimmers, auf fast dieselbe Frequenz eingestellt. Füllen Sie den Raum mit langsamer, mittellauter Schwingung in etwa 80 Dezibel. Harmonische Verhältnisse wären einfach auszurechnen, aber vielleicht komme ich beim Experimentieren auf etwas, das anders, interessanter klingt. Oft habe ich bemerkt, wie leicht unsere Ohren zu täuschen sind. Mich interessiert sehr, ob man das irgendwie nutzen kann. 23. Januar 1966. Experiment heute durchgeführt. Funktioniert okay. Kleine Änderungen. Muss es Homi zeigen und mit ihm nochmal testen.
24. Januar 1966, Absturz des Air India Fluges 101 am Mont Blanc.
Absorption, Masking, certainly.
Sutras.
In einer Definition, die selber ihr schönstes Beispiel ist, wird in der altindischen Vayu Purana erläutert, was denn ein Sutra sei.
Mit wenigen Silben eindeutig, umfassend, prägnant, in einem Atemzug zwingend gefasst, so ist ein Sutra.
So in etwa verstand auch Dvanivala seine Sutras, als Hör- und Spielanweisungen, knappestmögliche Beschreibungen des angestrebten akustischen Resultats. So soll es klingen, in dieser Abfolge, mit diesen Rhythmen und diese Gefühle auslösend.
Dvanivala, Sutra 8.
Churchgate Station.
Systole. Klack, klick, klack, klick, klick, klack, klick, klack. Diastole.
Terminus, Endbahnhof, enger werdendes Delta aus Gleisen. Spür deine Optionen allmählich verschwinden. Terminus, Schlund unersättlicher, aufschlürfend Flüsse aus Leibern, in dutzenden Zungen palierend, Zufluss aus tausend Quartieren der Stadt.
Aus den Kontoren im Fort, den Corporate-Türmen des Nariman Point, den Colleges rund um den Azad Medan, den Kinos, Irani-Cafés, Cricketplätzen, Klacken, Knirschen und Schleifen die Schritte in Eile. Nach Hause, noch eine Fahrt nur, weg von hier.
Klack, 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 Sirenen, klick, klack, klick, klack.
Das Rattern der Schwellen stockt endlich und stoppt. Schnell lösen sich krallende Hände von Gittern. Endlich nicht länger als todesverachtende Schwebefigur. Atemanhaltend über den rasenden Bahndamm.
Klack, klickety, klickety, klack, klick. Lautsprecherstimme. Klick, klack, klickety, klickety, klack.
Bahnsteiggedränge. Erguss in die City.
Fastfood-Verkäufer und Händlergeschrei.
Tausende Seufzer aus tausenden Körpern.
Hektischer Run auf den Bahnsteig.
Atemlos trappelnd. Zeitungen, Snacks.
Bhelpuri, Dao Goda, Pao Bhaji, Dosa. Rasch ausgestoßene Bestellungen. Kleine Geldsummen. Zahlen, nachhaken. Komm jetzt.
Klackety, klickety, Atemnot. Klack, klack, klickety, sirrende Stromkabel zischend. Klickety, klack, klack, Atemnot. Klickety, klackety.
Alles verflüchtigt sich. Sucht nach dem Glück, das jeder Tag jedem, der hier überlebt, neu verheißt.
Klack, klickety, klickety, klack, klick. Atmen, durchatmen. Klick, klack, klickety, klickety, klack.
Die Züge, glühende Schlangen, verschlingen die Pendler. Müde, erschöpft, wortlos stehend, in Ungeduld wartend auf Abfahrtsirene und Aufbruch. Anfangs ein einziges Gleis, entfaltet sich Weiche auf Weiche. Verzweigung, Ausstreuung, Geländegewinn, neue Chancen, dissipative Struktur. Und endlich das lange, hypnotische Rattern der Schwellen gen Norden.
Systole. Klack, klick, klack, klick. Herzschlag der City. Klick, klack, klick. Diastole.
Sofort nach seiner Rückkehr hatte Deepak Gandharva einen Traumjob ergattert. Als Forscher am Kernforschungszentrum Trombay, das auf einer kleinen Halbinsel in der Bucht von Bombay liegt. Dort hatte die kanadische Regierung gerade einen Schwerwasserreaktor namens Cyrus hingestellt. Die Amerikaner lieferten das Uran. Die Forschung lief auf Hochtouren. Indien wollte dringend die Atombombe und billigen Strom für die wachsende Megalopole Bombay, die man jenseits des kleinen Meeresarms sehen konnte. Gandharva wurde also militärischer Geheimnisträger. Meine Eltern erinnern sich an einen Besuch zweier sehr höflicher Herren, die sich diskret nach eventuellen Indiskretionen in Gandharvas deutschem Leben erkundigten.
Foreign returned.
Die Arbeit in Trombay war für einen aufstrebenden Wissenschaftler ambivalent. Spannend und aufregend, ohne Frage. Zugang zu fast unbegrenzten Forschungsmitteln. Aber man stand unter Schweigepflicht, durfte nicht alles veröffentlichen, nur auf bestimmte Konferenzen reisen. Andererseits hatte er fast täglichen inspirierenden fachlichen Umgang mit seinem Idol.
Es wird auch Baba gewesen sein, der ihn in die zeitgenössischen Künstlerkreise Bombays einführte. Er kaufte nur neueste Kunst, auch als Wandschmuck für seine diversen Forschungszentren, im festen Glauben, dass avantgardistische Kunst die Wissenschaftler beflügeln könne. Diese Szene der progressiven Künstler traf sich oft in der ersten indischen Galerie für moderne Kunst, der Jahangir Art Gallery.
The Jahangir Art Gallery was very, very young. It had opened in the early 50s. So in the mid-60s it was a very lively.
Die Jahangir Art Gallery wurde in den 50ern gegründet und in den Mid-60ern war sie eine sehr aktive Institution.
Und hier kam Gandharva in Kontakt mit den aufgeschlossensten und wagemutigsten Künstlern, die Indien damals zu bieten hatte. Der Progressive Art Group.
Und sie war nicht nur ein Ausstellungsort, sie war auch ein Ort, an dem sich Dichter, Romanciers, Musiker, Maler natürlich, Kunstkritiker, Theaterleute und Tänzer treffen konnten. Sie war also ein Ort der gegenseitigen Beeinflussungen, wo neue Ideen ausprobiert werden konnten. Und Dvanivala war in diesem Milieu sehr wichtig. In der Kunstszene kannte man die Welt der Wissenschaft kaum. Man wusste wohl vage, dass er irgendetwas mit den Naturwissenschaften zu tun hatte, aber sicherlich war sich niemand der Tatsache bewusst, dass seine Arbeit hochgeheime Projekte nationaler Sicherheit umfasste.
Auffällig ist, dass Hoskote den Namen Deepak Gandharva überhaupt nicht verwendet. In jenen Kreisen kannten ihn offenbar alle nur mehr als Dvanivala. Dieses Pseudonym allerdings hat er nicht selbst erfunden. Es war ihm schon in seinen ersten Tagen als Rückkehrer zugefallen.
Bollywoods Klanglieferant.
Rahul Dev Burman, genannt Pancham, gilt als einer der wichtigsten und innovativsten Music Directors von Bollywood.
We had one composer, R.D. Burman. He was always very futuristic.
R.D. Burman zeichnete sich vor anderen Komponisten dadurch aus, dass er immer auf der Suche nach ungewöhnlichen Klängen war. Mal ließ er eine berühmte Sängerin im Hintergrund gurgeln, mal war seine Percussion Group ein Kaffeeservice aus Porzellan. Seine Ohren waren überall. Auch und gerade die neuen elektronischen Klänge faszinierten ihn. Kersey Lord, sein langjähriger Keyboardmusiker, erinnert sich.
So they're talking about Adi Barman, Pancham we call him. So when we started playing and he used to come sometime, no? Kersey. First he'll call me at 2:30 in the night, 1 o'clock in the night. Are you asleep in Hindi? I said, no, now I'm awake, no? Okay, I'm coming over, so he'll bring a scotch bottle, 2 glasses, and he'll sit down.
Wir hatten da einen Komponisten, Erdi Burman. Der war immer sehr futuristisch. Pancham nannten wir ihn. Als ich begann, für ihn zu spielen, kam er manchmal, ne? Hey, Kürzi, ruft er mich um 2:30 nachts an. Hey, sag mal, schläfst du? Auf Hindi. Ich sagte, naja, jetzt bin ich wach, oder? Okay, ich komm rüber. Ja, da brachte er immer seine Flasche mit Scotch, 2 Gläser, und dann setzte er sich. Und wir redeten, ne? Ich will diesen Klang, und machte sowas wie wup, 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 wup. Ich sagte, woher soll ich einen solchen Klang nehmen? Wir haben nichts, das so klingt. Was glaubst du, wofür ich dich bezahle? Ich will diesen Klang finden. Also denke ich dran. 6, 7 Tage, was tun, was tun?
In solchen Fällen war guter Rat teuer. Und Kersey Lord wandte sich hilfesuchend an Deepak Gandharwar, der gerade aus Deutschland zurückgekehrt war und bei seinen Eltern in Bombays Nobelviertel Parley Hill wohnte, nahe am Stammhaus der Filmmusikerdynastie Lord. Möglicherweise kannten die beiden sich schon aus der Schule. Jedenfalls wusste Kersey Lord, dass Deepak Gandharwar, den er Didi nannte, ihm würde helfen können.
Sein Hobby war Elektronik. Da fragte ich ihn, Didi, ganz dringend, ich brauche sowas wie 4 Oszillatoren in einer Kiste. 3 Oktavschalter für jeden und 3 Wellenformen. Sinus, Rechteck und Sägezahn. Wenn du das in 2, 3 Tagen machen kannst, bin ich glücklich. Didi geht also heim, schaut seine Schaltkreise durch und so und sagt, ja, ja, das kriegen wir hin, ne? Also macht er das und 7 Tage später, ne, spielte ich manuell diese 4 Oszillatoren.
Nach dieser ersten Klangrettung war Gandharvas Rolle für Bollywood etabliert. Er war der Klangdoktor, das Äquivalent zum Scriptdoktor, der anonym, aber vermutlich für gutes Geld, verfahrene Klangprobleme löste. Niemanden in Bollywood interessierte, dass sie es hier mit einem Weltklasse-Physiker zu tun hatten. Für sie war er schlicht ihr Dvaniwala, ihr Klanglieferant.
He was never considered perhaps as a musician, but still he dealt with some strange kinds of sounds. So he must have been regarded as a Dvaniwala.
So wurde er dann Dvaniwala genannt. So wie wir den Kahnschwaller haben, den Glashändler. Oder da ist ein Automechaniker, der dann zum Motorwala wird. Ein Wala ist eigentlich eine Person, die ein Warenangebot hat. Und er hatte eben Dvani, Klänge, im Angebot.
Penumbrien. Undeutlich Land.
Auf einer Party über den Dächern von Bombay fragte einmal ein amerikanischer Gast meinen Freund Kiran, was fällt Indern leicht, dass Angehörige anderer Kulturen sehr schwierig finden würden. Mein Freund, nie um eine bissige Bemerkung verlegen, antwortete, sie schaffen es mühelos, ihre Jungfräulichkeit sehr, sehr lange zu bewahren. Auch Dvaniwala hatte es bislang geschickt geschafft, sich dem sogenannten Auntie-Network zu entziehen, jenem inoffiziellen, aber mächtigen Familienkartell aus Müttern und Tanten, das sich unerbittlich um die arrangierte Verheiratung junger Leute kümmert, die zueinander passen. Jedenfalls ihrer Auffassung nach. Der Job in Trombay half ihm bei seinen Ausweichmanövern. Die isolierte Wohnlage in einer Art Industriegebiet, der Geruch des Militärischen, dem in Oberklassefamilien immer etwas leicht, degutant, Unelegantes anhaftete. Dazu kam, dass er sich für Frauen ohnehin nicht interessierte. Und solange er, wie viele seiner Altersgenossen, die Kunst der jungfräulichen Abstinenz pflegte, bot ihm der indische Alltag reiche Gelegenheit, seiner Neigung unschuldig nachzugehen. Körperlicher Kontakt unter Männern, umarmen, Händchen halten, eng beieinander liegen, all das gehörte und gehört zum alltäglichen Straßenbild.
Die alte indische Kultur ist in jeder Hinsicht sexuell freizügig gewesen. In indischen Mythen ist sowohl das biologische wie das soziale Geschlecht zentraler Figuren und Götter oft ambivalent. Bis heute gibt es in Indien eine ganze Bevölkerungsgruppe, die sogenannten Hijras, Transvestiten oder Geschlechtswandler, die in Indien eine öffentlich anerkannte Existenz leben können. Denn Indien ist eines der wenigen Länder, in dem man seit kurzem sogar im Pass neben weiblich und männlich ein drittes Geschlecht führen kann.
Mit dem juristischen Geschlecht allein ist selbstverständlich noch nichts über die Realität sexueller Neigungen gesagt, die das alte Indien ganz ähnlich sah, wie andere Lebensäußerungen auch. Sinnliche Gelüste befriedigen ist nur natürlich. Doch wer in ein höheres Bewusstsein aufsteigen will, sollte sein Dasein diesen Gelüsten niemals ausliefern, ob es nun Essen sei oder Bequemlichkeit, Rausch oder Sex. Genuss ist nur menschlich, Askese aber ist göttlich.
If you look at the kind of ethnography of the nuclear establishment, it's dominated to a considerable extent by Tamil Brahmins, a fairly conservative social background.
Wenn wir uns die Zusammensetzung des Personals der Kernforschungsinstitute anschauen, so war dieses zu einem großen Teil von tamilischen Brahmanen beherrscht, einer sozial sehr konservativen Gruppe. Und er stand nun auch zwischen diesen Welten, der Welt der heiligen Texte und Rituale und der Welt naturwissenschaftlicher Forschung. Dann die ganzen Sachen, die er im Geheimen trieb.
Aufpassen musste man doch. Denn nach der juristischen Eingliederung Indiens ins britische Empire war es mit allem Laissez-faire alsbald vorbei. Ab 1861 galten die prüden viktorianischen Moralgesetze auch für Indien.
There is no way that he could have spoken freely about that side of his life.
Als im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dieses repressive Klima in Europa und Nordamerika sich endlich Schritt für Schritt lockerte, lehnte Indien diese liberale Emanzipation für sich ab, ironischerweise oft begründet in einer Art pervertiertem postkolonialen Widerstand. Zwar drücken Polizei und Gerichte heute oft ein Auge zu und verfolgen diese sogenannten antinatürlichen sexuellen Aktivitäten nicht mehr, aber ganz sorgenfrei kann man sich noch immer nicht fühlen, wenn man in Indien als Mann andere Männer begehrt.
Damals in den 60er Jahren fand die schwule Szene jedenfalls fast nur auf heimlichen, privaten Partys statt. Alles andere war viel zu riskant. Gewagte Blicke und heimliche Gesten, Codes, Kennworte und illegale Treffen in fremden Wohnungen. Man lieferte sich und sein ganzes Leben seinen Sexualpartnern aus. Kein Wunder also, dass Decknamen und Verstellungen beliebt und verbreitet waren. Penumbrien, undeutlich Land, dessen Bevölkerung gewandt, Begehren nutzt zum Widerstand und Zweifel sät tief im Verstand.
And some people would have the cloak of privilege. I'm thinking for instance of writers like Aubrey Mennon.
Und manche verfügten auch über den Schutzmantel der Privilegierten. Man musste nur exzentrisch genug sein, dann schaute niemand genau hin. Dann verbuchte man es halt unter künstlerische Marotte. Und das ging durch.
Und dennoch scheint es seinen Künstlerfreunden und den Filmmusikern Bollywoods seit jeher sonnenklar gewesen zu sein, dass er dieses Leben in der Penumbra im Halbschatten führte. Sie nahmen vermutlich just jene Subfrequenzen seiner oszillierenden Existenz war, die er gerade hatte verschweigen wollen. Manche Spuren entstehen eben erst durch den Akt des Verwischens.
Dvanivala, Sutra 6, Irani-Café.
Das nervöse Klirren eines Löffels an einem Glas, pausenlos, Stimmgabel für die chaotischen Chöre, die diese Höhle erfüllen. Die zahlengeschwängerten Rufe der Kellner quer durch den Raum. Rechnungen laut intoniert für den Kassierer, über Kreuz und fugiert.
Rotes Hemd, Tee, Samosa, 3 Rupees, 5 Annas.
Bombay, der Archipel, den einst die Portugiesen für sich entdeckt und besiedelt hatten, aus Hunderten von Ethnien zusammengewürfelt, von denen keine den Vorrang des Eingeborenseins beanspruchen kann, allesamt Einwanderer, Händler und Glücksritter. Diese Stadt gedieh viele Jahrhunderte lang vor allem dank der bewussten Aussparung aller Glaubensfragen. Toleranz war schlicht die beste Geschäftsgrundlage.
Daneben der Chor aus Gemurmel, Sprachen gesättigt und weltweise. Ein Bordun, auf den kein Verlass ist, flackernd und unvorhörbar.
But Bombay being Bombay, it has its robust, everyday vernacular cosmopolitanism.
In Wirklichkeit hängen doch alle ziemlich voneinander ab. Die Stadt spricht viele Sprachen, bewegt sich mühelos von einem Glauben zum nächsten. Die Kultur ist eine des Zusammenfließens.
Dann mimt das Surren der Ventilatoren das Brummen der Laster. Rumort in der Küche das schnippelnde Messer im Zweitakt der Rikscha-Motoren. Und die stählernen Schüsseln ahmen beim Spülen tibetische Klangschalen nach. Angeregt und beruhigend zugleich. Wie alles in diesem rituellen Bezirk.
Der für die Bewohner der Stadt in fast allen Lebenslagen vorrangig zuständige Tempel ist der von Mahalakshmi, der großen Göttin des Reichtums. Mahalakshmis Tempel steht direkt an der Felsküste, dem Westen zugewandt, von wo Arabien, Ostafrika, Portugal, England stets reiche Fracht über das Meer schickten.
Beten ist gut, aber seine Anlagen breit streuen ist besser.
Typ in Uniform, Curry und Coke, 6 Rupees, 8 Anas.
Dort, in den kargen, schwarz-weißen und für ihre abgebrüht effizienten Kellner berühmten Irani-Cafés, kann man den Morgen oder den Abend, ja, die städtische, schlaflose Nacht an sich vorbeiziehen lassen, bevor man sich wieder in seine Klause begibt.
Denn noch immer klirrt dieser Löffel im Glas, pausenlos. Dirigiert nun die eiligen Schritte der Kellner, ruft den Chor des Geschirrs auf den Plan. Eine Lawine von Messern und Gabeln in Getöse sortiert, auf die Tische verteilt, näherkommend mit Klicken und Knacksen wie metallene Kakerlaken, einkreisend, bedrohend, ein Solo darüber.
Hey, Mann mit Mikrofon, Kaffee, nur 12 Anas.
Von Mahalakshmis Tempel steigt die Pedder Road auf und überquert den Rücken der einstigen Insel Bombay, den Kambala und den Malabar Hill, um am anderen Ende den weit geschwungenen Strand zu streifen, der der Stadt einst den Namen gab. Bombay kommt vom portugiesischen Bombaia, sichere Bucht.
Dvaniwalas Bombay scheint reicher und komplexer gewesen zu sein als das der meisten Bewohner dieser Stadt. Von den Stützen der Gesellschaft im Haus seiner wohlhabenden Eltern am Pali Hill zu den Speerspitzen der Wissenschaft in Trombay, von den kunstrevolutionären Träumern der Jahangir Art Gallery bis zu den pragmatisch Kreativen in der Traumfabrik Bollywood spannte sich sein urbanes, in geistigem Wagemut gesponnenes Luftreich, nur durch seine Person, seine Klangforschungen miteinander verbunden und auf paradoxe Weise geerdet, gerade durch den nächtlich verschatteten Verkehr mit den Leibern, die die Stadt am Leben erhielten, den Arbeiterkörpern, den Kellnern und Rikscha-Fahrern, den Kaufleuten und Managern, den Prinzen und Künstlern, die sich mal in luxuriösen Penthäusern, mal in den engen Passagen moderner Apartmentkomplexe, mal in einer abseitig stinkenden Gasse im Dunstkreis der Hafenbars mit ihm befassten. Mit Deepak Gandharva, mit Dvaniwala und mit, wer weiß noch welchen Namen, die dieser vielfache Identitätswandler, seine Liebhaber erregt, in sein Ohr flüstert.
Morning Breeze.
Im 5. Stock eines Hauses namens Morning Breeze befand sich die Wohnung meiner Kindheit. Auf der Kuppe eines Hügels gelegen, kreuzten die kühlenden Brisen vom Meer und vom Land sich in unserer Wohnung, deren Fenster deswegen stets offen standen. Von dort aus konnte man selbst als kleiner Junge weit in die Welt hineinschauen. Auf der einen Seite, im Südwesten, sauste der Blick über die flachen, weißen Dächer der Nachbarhäuser bis hin zum endlos blaugrauen arabischen Meer. Auf der anderen Seite segelte er über die Klippen bis zu den 20 Kilometer entfernten Fackeln der Raffinerien von Trombay. Wenig Schritte bergab lief die staubig verpestete, tosende Pedder Road vorbei, aber man selbst war darüber erhaben, im Grünen und Stillen. Meine Mutter erinnert sich noch, dass am frühen Morgen das lauteste Geräusch auf der Straße oft das Klappern der Eimer war, mit denen die Chauffeure die Autos der Bewohner wuschen. Diese Wohnung diente auch Dvaniwala als Basislager, wenn er einmal länger in der Stadt bleiben musste. Meine Mutter, deren Heimweh nach ihren badischen Ursprüngen ab und zu durch Essenspakete ihrer Eltern gelindert wurde, kochte für ihn fast nur deutsche Gerichte. Sauerbraten, Schnitzel, Königsberger Klopse. Und die drei schwärmten dann von den gemeinsamen Studentenjahren im milden Klima Darmstadts, von hellblau-goldenen Herbsttagen entlang der Weinstraße, von wunderbaren Tanzpartys mit der Musik des Radiosenders AFN und vor allem von dem, was ihnen in der schwülen, lärmenden Hitze Bombays vollends wie eine selige Halluzination unerreichbar, ja unglaublich erschien, von leise knirschenden Spaziergängen in lautlos fallendem, weißkaltem Schnee. Die hochwertige Stereoanlage meines Vaters war ein weiterer Anlass für Dvaniwalas Besuche. Sie diente ihm als Kopie- und Mischstation für seine Klänge, wenn er mal keinen Zugang zu den Studios von Bollywood hatte. Auch an einem Wintertag im Jahr 1967 ließ alles sich an wie bei einem normalen Besuch. Nach einem wissenschaftlichen Kolloquium am Tata Institute for Fundamental Research an der Südspitze Bombays hatte sich Deepak Gandharva am frühen Nachmittag bei uns eingefunden. Bis zum späten Abend kopierte er, dabei rauchend, essend, scherzend und trinkend. Ich muss 4 Jahre alt gewesen sein, habe keinerlei Erinnerungen an ihn. Aber meine Eltern erzählten mir später, dass er mich immer mit neuen Dingen begeistern und zum Lachen bringen konnte. Einer Grimasse, einer lustigen Bewegung, einem kleinen Zaubertrick. Gegen Mitternacht verabschiedete er sich gut gelaunt, nahm sorgsam seine Bänder mit, vergaß aber dennoch einen kleinen Stapel Musikkassetten. Eben jenen Schuhkarton, den ich später entdecken sollte. Meine Eltern rannten deshalb noch auf den Balkon, winkten und riefen, als er in sein Taxi einstieg. Aber er hörte sie nicht. Sie haben ihn nie wiedergesehen. Nachforschungen seiner Familie und dann der Polizei kamen wahrscheinlich erst langsam in Gang. Schließlich konnte ihn jeder erst einmal woanders vermuten. Auch in seinem Labor war man offenbar seine langen Abwesenheiten gewohnt. Er war bisher noch stets mit einer brillanten Idee wiedergekommen. Die Suche verlief bald ergebnislos im Dschungel der Großstadt. Deepak Gandharva ist kein Kriminalfall geworden, keine Leiche in der Morgenzeitung. Bis heute ist es niemand gelungen herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Er war einfach auf einmal weg, als hätte er sich in Luft aufgelöst, in alle Winde zerstreut. Ins kosmische Hintergrundrauschen. Meine Eltern haben mir dann erzählt, dass sie anfangs eine Zeit lang immer wieder diese Kassetten durchgehört hätten.
Komische Sachen. Stöhnen und Kindergeschrei. Affen und Vögel. Dazwischen hupende Autos und Wellen am Strand. Paaren war das. Und fliegende Händler, die ihre Ware in einem strengen Singsang anpriesen.
Vielleicht, so die Hoffnung, enthielten diese Aufnahmen irgendeinen Hinweis auf sein Verschwinden. Aber als auch beim x-ten Anhören nichts weiter zu hören war als elektronische Experimente und Bombayer Straßengeräusche, da gaben sie auf. Sie haben diese Klangkonglomerate sicher nicht für Kunst gehalten.
And in fact, my wife Nancy Adjani, who's a theorist, has written about this.
Übrigens hat meine Frau Nancy Adajania, die Kunstwissenschaftlerin ist, über diese Epoche und Tendenz geschrieben. Ein Paper von ihr heißt »Von No-Context-Medien zu neuen Medien«. Sie erzählt darin, wie etliche Künstler mit nicht-malerischen Medien experimentierten, aber diese Experimente hatten keinen Kontext im Kunstbetrieb oder besser im Kunstmarkt. So misstrauten sie sich und diesen Werken manchmal selbst, ob es nun Filme waren oder Klangkunst.
Willst du damit sagen, dass Dvaniwala seine Klangexperimente nicht als etwas Reelles ansah?
Ich glaube, dass er vielleicht nicht so recht wusste, wohin mit seinen Arbeiten. Wir wissen einfach nicht, ob es nicht eine Subkultur gab, in der diese Art von Werk genau das war, was Leute miteinander verband.
Epilog: Experimente mit der Wahrheit. Der unnötige Verlust eines künstlerischen Lebenswerkes macht uns schaudern. Wir wissen, dass Franz Kafka in seinem Testament von Max Brod verlangte, er möge alle seine Schriften verbrennen. Die Weltliteratur ohne Kafka?
Wir schaffen es einfach nicht, unersetzliche Verluste an Kunstwerken und Büchern durch Bibliotheksbrände, Kriege und Fanatismus quasi als Brandrodungen zu begreifen, als ein schmerzliches, aber notwendiges Ausdünnen der Kulturgeschichte, das mit seiner Asche den Humus anreicherte, auf dem dann Neues, Schöneres, Besseres wachsen könne.
Wie viele einst geniale Wegbereiter, Künstler, Meister kennen wir noch nicht einmal dem Namen nach, geschweige denn durch ihre Werke? Könnte man diese versunkenen, verschollenen Lebenswerke vielleicht durch ihre Wirkung rekonstruieren?
So vieles rund um Dvaniwala liegt im Halbschatten und wir haben nur Indizien und Spuren.
Oder anders gefragt, hat Dvaniwala in der heutigen Kunstszene Indiens irgendwelche Spuren hinterlassen? Künstlerische Wirkung entsteht doch nur durch das Erklingen. Hat irgendjemand seine Musik einmal öffentlich gehört? Gibt es Kritiken? Besitzt vielleicht jemand noch seine Kassetten und zieht aus ihnen Inspirationen für seine künstlerische Arbeit? Welche Musiker jenseits von Bollywood könnten Inspiration in dem gefunden haben, was er da an neuen Klangsutren erfand?
Glaubst du, dass Dvaniwala irgendwann mal mit klassischen Musikern gespielt hat?
They don't believe in electronics.
Nein, die glauben nicht an Elektronik. Nein, das sind doch Vollblutakustiker, ne?
They're die-hard acoustic fans.
Meint Kirsty Lord dazu.
Die Musikwissenschaftlerin Amy Kathleen Jairasboy, eine Expertin für Randphänomene der indischen Musikszene, stellt trocken fest:
There was never much of an interest in avant-garde music here or contemporary music.
Hier gab es nie viel Interesse für Avantgarde-Musik oder zeitgenössische Musik.
Würde Dvaniwala heute noch leben, wäre er um die 80 Jahre alt. Bestimmt ein geachteter Wissenschaftler und vielleicht auch ein geachteter Klangforscher, dessen Experimente, wären sie denn irgendwann doch seinen Musikerkollegen zu Ohren gekommen, die indische Musikszene vielleicht in eine ganz eigene, moderne hätten befördern können.
Aber so? So haben wir nur seine Sutras. Sie eröffnen uns in ihren fast schon poetischen Worten einen Weg in unser inneres Ohr. In der indischen Musiktheorie gibt es das Konzept des ungespielten, unverletzten, unangeschlagenen Klanges, des Anahatanat. Man kann ihn nicht mit seinen Ohren hören. Manche philosophische Strömungen behaupten, Anahatanat sei der Klang unseres eigenen Herzens, der, wiewohl unhörbar, uns dennoch die Freiheit gibt, unser Schicksal zu überwinden und in uns selbst jene innere Musik des Meeres, des Himmels und der Luft hören zu lernen, die dort weit jenseits aller menschengemachten Kunstgespinste zu finden ist.
Dvaniwala, eine Spurensuche von Santi Bhagwati. Es sprachen Erzähler Ingo Hülsmann, Wissenschaftlerin Judith Engel, Lesung der Sutras Fabian Rabe und Miriam Abbas, als Ranjit Hoskote Olaf Ölstrom. Ton und Technik Alexander Brennecke und Susanne Bayer, Regieassistenz Judith Geffert, Regie Sandy Bhagwati. Produktion Deutschlandradio Kultur 2015.